Wir beginnen das neue Jahr mit einer Serie, die uns zu einem reiferen Glauben verhelfen soll. Im Glauben reifer und erwachsener werden, so habe ich diese fünfteilige Serie überschrieben. Sie soll uns helfen, die richtigen Fragen zu stellen, um dann auch gute Antworten zu bekommen. Denn wenn man die falschen Fragen stellt, bekommt man auch meistens keine guten Antworten. Unser Glaube muss auf einem festen Fundament stehen, damit wir nicht so leicht aus der Bahn geworfen werden können, nicht so schnell zweifeln an allem, ob jetzt das mit dem Gott wirklich stimmt oder nicht. Das hat oft damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, nicht genau kein gutes Fundament haben. Paulus schreibt den Christen in Ephesus: Wir wollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also wir sollen so eine Reife bekommen, dass uns nicht jede Lehre, jede neue Idee gleich aus der Bahn wirft und dir denkt, könnte es doch so sein, habe ich jetzt das falsch gedacht oder immer das hin und her geworfen sein. Und diese Serie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragen, die wir als Christen gerne beantwortet hätten, aber zu denen es eben keine einfachen Antworten gibt. Und das ist das Problem. Das Problem sind immer die komplexen Fragen, wo man nicht einfach kann sagen, so, da kannst du mal diesen Vers da lesen, nachher weißt du Bescheid. Sondern es sind Fragen, da weiß man nie so richtig. Es sind Themen, bei denen wir uns fragen, ob wir uns als Christen richtig verhalten oder ob wir etwas ändern sollten. Und vielleicht, und das wird heute auch oft uns gesagt, schöpfen wir das Potenzial des christlichen Glaubens gar nicht aus. Also wir verschenken etwas, was wir haben könnten. Und diese ständige Botschaft, diese ständige Nachricht an uns, wir schöpfen das Potenzial nicht aus, kann dazu führen, dass wir anfällig werden, für verschiedene Methoden anzuwenden, Glaubenspraktiken zu tätigen, die vielleicht weit weg von einem gesunden, biblischen, fundierten Glauben und einer Lehre ist. Und ungesunde Lehre führt zwangsläufig zu einem ungesunden Glauben. Mit fünf Fragen werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie höre ich Gottes Stimme? Wie unterscheide ich Schuld von Schuldgefühlen? Wie werde ich unerwünschte Gedanken los? Und zum Schluss, wie soll ich beten? Wir beginnen heute mit der ersten Frage. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist eine wichtige Frage, die uns immer wieder herausfordert. Fragen wir nach dem Willen Gottes in unserem Leben, ist meistens die Frage, was wir tun sollten. Was erwartet Gott von mir? Was will er, dass ich es tue? Und bei jeder Predigt und bei jedem Vortrag zu diesem Thema erhoffen wir uns zu hören, wie das genau funktioniert. Ich denke, es gibt so gewisse Predigtthemen, da sind die Einschaltquoten hoch auf dem Internet. Da weiß man genau, welche Fragen treiben die Christen rum. Und dieses ist eine dieser großen Fragen, von denen Christen umgetrieben werden. Wie erkenne ich den Willen Gottes, was erwartet Gott von mir? Und bei jeder Predigt und bei jedem Vortrag zu diesem Thema erhoffen wir uns zu hören, wie das genau funktioniert, dass wir Gottes Willen erkennen können. Wir suchen insgeheim nach einem Rezept, wie wir den Willen Gottes für unsere persönlichen Entscheidungen erkennen könnten. Und jedes Mal werden wir enttäuscht. Denn bis jetzt konnte noch niemand aufzeigen, wie wir den Willen Gottes zweifelsfrei feststellen können. Leider wird das heute nicht anders sein. Ich kann euch kein Rezept oder eine Methode anbieten, die in jedem Fall garantiert funktionieren würde und ihr dann mit ganz großer Sicherheit sagen könnt, jetzt mache ich das, weil das will jetzt Gott garantiert von mir. Aber ich kann mit euch genau hinschauen, was die Bibel über den Willen Gottes sagt, und das finde ich schon sehr hilfreich. Beginnen wir mit dem ersten Gedankengang. Gottes Wille ereignet sich, ohne dass ein Mensch irgendetwas dazu tun könnte. So war es im Leben des Apostels Paulus. Bevollmächtigt von der jüdischen Führung in Jerusalem machte er sich auf den Weg nach Damaskus, um dort die wachsende Versammlung der Christen aufzureiben. Er wollte auch einige töten, die sich da nicht umstimmen lassen wollten von dieser Lehre. Und unterwegs begegnete ihm Jesus und berief ihn zum Apostel. Dieses Erlebnis veränderte das Leben des Paulus radikal. Dieses Erlebnis war für ihn so eindrücklich, dass er in vielen seiner Briefen sich so vorstellt. Paulus, berufen zum Apostel Christi, Jesu durch den Willen Gottes. Oder den ersten Timotheusbrief eröffnet er mit den Worten: Paulus, Apostel Christi, Jesu nach dem Befehl Gottes. Paulus macht damit deutlich, dass er nicht nach dem Willen Gottes gesucht hatte. Gottes Wille ereignete sich in seinem Leben. Gott kam auf ihn zu. Gott ergriff die Initiative, ihn für sein Vorhaben, das Evangelium den Heiden zu bringen, einzusetzen. Hätte sich Paulus dieser Berufung widersetzt, dann hätte Gott jemand anders gesucht, um seinen Willen durchzusetzen. Und als Jesus mit der Samaritanerin sprach und ihr aufzeigte, dass er der Messias ist, kamen seine Jünger zurück und sie waren besorgt, weil sie wussten, dass Jesus bis dahin noch gar nichts gegessen hatte. Und sie forderten ihn auf, etwas zu essen, damit er sich stärken kann. Und Jesus sagt: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus war dabei, der Samariterin das Evangelium zu erklären, und genau das ist der Wille Gottes. Die Rettung der Menschen. Jesus bezahlte mit seinem eigenen Leben, er erfüllte damit den Willen Gottes, der uns Menschen retten will. Paulus schreibt: Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Ich könnte euch noch viele andere Aussagen in der Bibel zeigen, bei denen es immer um den Willen Gottes geht, seinen Willen, Menschen zu retten. Alles, was zur Rettung des Menschen nötig ist, das wollte Gott tun, und das hat er getan. Das ist sein Wille. Es ist der Wille Gottes, der sich in der Menschheitsgeschichte ereignet. Er setzt ihn durch. Er will, dass Menschen gerettet werden. Einmal fragten Menschen Jesus: Was für Dinge müssen wir denn tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Und Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. So wird er erfüllt. Und in seinen weiteren Erklärungen sagt er noch deutlicher: Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und an jenem letzten Tage werde ich ihn auferwecken. Das ist das, was Gott will. Also glaube an Jesus, dann wird der Wille Gottes in deinem Leben erfüllt. Gott will, dass du ewiges Leben bekommst. Das ist das Allerwichtigste, was wir über den Willen Gottes sagen können. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dazu hat Gott alle Vorbereitungen getroffen. Die Frage bleibt: Ob du Jesus eingeladen und die Rettung angenommen hast, ob du eben diesem Willen Gottes folgst. Und wenn wir schon Christen sind, dann können wir wissen, wenn wir uns damit beschäftigen, das Evangelium zu verbreiten, dann tun wir immer den Willen Gottes. Immer. Egal, ob ich in der Technik, in der Küche, beim Aufräumen, auf der Bühne mithelfe, egal, ob ich auf der Straße jemandem von Jesus erzähle, wo das Evangelium weitergegeben wird, ist unser Wille mit dem Willen Gottes in völliger Übereinstimmung. Vielleicht wird der eine oder andere mit dem Willen Gottes sich weiter beschäftigen und die Konkordanz hervornehmen, was natürlich eine ganz tolle Sache wäre. Und weil ich nicht weiß, ob noch alle wissen, was eine Konkordanz ist. Gut, die Smartphones haben, die haben ja alles auf dem Smartphone. Das, also Konkordanz kann ganz klein sein. Am besten kauft man eine von der Übersetzung, in der man am meisten liest, und dann kann man hier eben, das ist ein Stichwortverzeichnis eigentlich, kann man nachschlagen, Wille, und dann könnt ihr dann schauen, wo das überall steht. Ist also ganz eine schlaue Sache, wenn man sowas hat zu Hause, um mal das eine oder andere nachzuschlagen. Die einen oder anderen machen das vielleicht, weil sie schauen wollen, ob das, was ich hier erzähle, wirklich Sinn macht oder ob ich da einiges weggelassen habe, was ein bisschen unbequem wäre oder meiner Sicht dann widersprechen würde. Du würdest eben dabei auf Stellen stoßen, die etwas verwirrend sein könnten. Deshalb will ich kurz auf zwei Aussagen eingehen. Die eine Aussage ist eine Bitte des Paulus an die Christen in Rom. Betet darum, schreibt er, dass sie vor den Gefahren gerettet werden. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen. Paulus will die Christen in Rom besuchen. Das ist für ihn gar keine Frage. Er bittet nicht darum, Herr, ich will herausfinden, ob es dein Wille ist, dass ich die Christen in Rom besuche. Nein, ich will die Christen in Rom besuchen. Das war ihm klar. Was er eigentlich sagt, ist, dann kann ich, wenn Gott es zulässt, in ungetrübter Freude zu euch kommen. Paulus will nach Rom, und wenn das Gott auch will, dann wird er nach Rom kommen. Das ist ein Ausdruck tiefsten Vertrauens gegenüber Gott, dass Gott die Geschicke seines Lebens lenkt. Und wenn Gott das will, dann wird er ihn so lenken. Aber er fragt nicht, Herr, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht gehen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, liebt er mich nicht, liebt er mich nicht. Nein, er will gehen. Wenn es irgendwie möglich ist, wird er nach Rom gehen, das ist ihm klar. Und wenn er dort ankommt, dann sagt er, Gott hat das gewollt, er hat es zugelassen. Und die zweite Aussage wird im ersten Brief des Apostels Petrus, sehen wir, wo er schreibt, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Liest man diesen Vers, könnte der Eindruck entstehen, dass Gott will, dass diese Christen leiden. Doch Peter spricht in diesem Abschnitt über die Verfolgung der Christen. Er will nicht sagen, dass Gott will, dass bestimmte Christen leiden müssen. Also wenn jetzt ein Christ leidet, sage ich, das ist halt Gottes Wille, dass du leidest. Gott hat das bestimmt. Das verbinden wir dann immer, Wille Gottes und Bestimmung. Gott hat das bestimmt, dass du jetzt leidest hier. Das will er nicht sagen. Er will lediglich sagen, dass Leiden entstehen kann, wenn jemand Jesus treu bleiben will. Und so meint er bereits einige Sätze vorher, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Es ist normal. Das gehört zum Glauben. Es ist nichts Abnormales, wenn Christen verfolgt werden, wenn sie unter Druck geraten und leiden müssen. Jesus hatte das bereits angekündigt und Paulus meinte diesbezüglich, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Es ist nicht der Wille Gottes, dass ein Christ leiden muss, aber es kann sein, dass ein Christ leidet, weil er Jesus treu bleiben will. Und wenn das geschieht, dann sollen sie wissen, dass das nicht Gott ist, der gegen sie streitet, sondern die Menschen, die gegen Gott streiten. Und so ist das halt. Aber es ist nicht ein persönlicher Wille, dass Gott jetzt bestimmt, wenn ich leiden muss, so der Jürg soll jetzt ein bisschen leiden. Und die Lilian, die lasse ich jetzt mal. Die muss jetzt nicht leiden. Es war umgekehrt bei uns. So, das mal nur zwei Sachen, dass ihr dann, muss manchmal einfach etwas genauer hinsehen. Wenn wir die Frage nach dem Willen Gottes stellen, fragen wir eigentlich nach dem, was Gott von uns persönlich erwartet. Was will Gott, dass ich tue? Ich frage nach dem Willen Gottes, der nur für mich gilt. Ist dieser Mann oder diese Frau der Partner für mein Leben? Soll ich ihn oder sie heiraten? Welchen Beruf soll ich erlernen? Was willst du, Herr? Auf welche Arbeitsstelle soll ich mich bewerben oder wo soll ich zusagen, wenn ich zwei Zusagen habe von zwei verschiedenen Arbeitsstellen? Oder sollen wir nochmals ein Kind haben? Was willst du, Herr? Alles wichtige Fragen und ganz normal, dass wir Christen über solche Entscheidungen mit Gott ins Gespräch kommen. Meistens werden unsere Erwartungen enttäuscht, denn wir bekommen selten eine eindeutige Antwort. Schlussendlich müssen wir die Entscheidung selber treffen, ohne absolute Gewissheit zu haben, wenn wir ganz ehrlich sind, ob das nun wirklich der Wille Gottes für mich ist oder nicht. Zu unterscheiden, was der Wille Gottes ist, was mein Wunsch ist, das auseinanderzuhalten, ist gar nicht so einfach. Da sprechen wir nächsten Sonntag darüber. Solche Enttäuschungen erleben wir, wenn wir eine falsche Vorstellung davon haben, wie uns Gott seinen Willen bekannt macht. Der Wille Gottes ist nämlich bereits bekannt. Und er ist nicht nur für mich persönlich, sondern er ist für alle Christen gleich. Das stört uns manchmal ein bisschen, weil wir so individualistisch geprägt sind, dass wir auch denken im Glauben, alles in unserem Glaubensleben muss ganz für mich persönlich sein, ganz für mich allein, Gott muss ganz für mich allein schauen. Aber der Wille Gottes ist für alle gleich. Und er ist bekannt. Hören wir, was die Bibel sagt. Der Christ lebt hinfort die noch übrige Zeit auf dieser Erde nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes. Der Wille Gottes ist hier eine Art und Weise, wie wir leben sollen. Es hat nicht damit zu tun, was wir tun sollen, sondern es hat viel damit zu tun, wie wir es tun sollen. Es hat mit Moral zu tun. Eben nicht mit Begierden wie die Menschen, sondern nicht nach Begierde, sondern orientiert an Gott. Im Epheserbrief heißt es, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Also es ist der Wille Gottes, dass ihr nicht ein liederliches Leben führt, lebt im Geist, oder man könnte auch sagen, bringt Früchte des Geistes hervor, die sind Freundlichkeit, Liebe, Geduld und so weiter. Den Thessalonikern schreibt Paulus, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott interessiert es, um es etwas provokativ zu sagen, nicht besonders, was du zu tun gedenkst. Ich weiß, das ist hart. Aber ihn interessiert es hingegen außerordentlich, wie du etwas tun wirst und wie du lebst. Das interessiert ihn. Wenn du dich für einen Ehepartner entscheidest, dann darfst du tatsächlich den Partner heiraten, den du liebst und den du gern hast und den du möchtest. Da kannst du entscheiden. Das ist sowieso, ehrlich gesagt, ein bisschen knifflig, wenn man in jemanden verliebt ist, den Willen Gottes herauszufinden. Sehr knifflig. Weil da überlagern sich verschiedene Ebenen. Dann lieber weniger fromm sprechen und das, was man tut, ein bisschen mit dem Hirn auch steuern. Gott ist das egal, sage ich jetzt mal ganz salopp, wen du heiratest. Aber der Wille Gottes ist, wen du geheiratet hast, dass du deinen Ehepartner liebst, dass du ihm treu bleibst und dass du ihn umsorgst und so weiter. Das ist der Wille Gottes. Wie du mit deinem Ehepartner zusammenlebst, das hat Gott sehr viel dazu. Mit welchem du zusammenlebst, da gibt es auch gewisse Kriterien, aber du kannst wirklich den heiraten, den du eigentlich liebst. Und wenn du zwischen zwei Arbeitsstellen wählen kannst, dann nimm die Stelle, die dir am meisten zusagt. Wo du denkst, sie macht mir am meisten Freude. Und was Gott dann will, wenn du diese Stelle zusagst, ist, dass du an deinem Arbeitsplatz Zeugnis bist für ihn, dass du deine Familie nicht vernachlässigst und auch die Beziehung zu ihm nicht vernachlässigst, auch wenn du erfolgreich bist. Gott will, dass du ehrlich und aufrichtig bist, dort, wo du bist, egal welche Arbeit du machst. Sprechen wir vom Willen Gottes für unser tägliches Leben, dann geht es darum, zu erkennen, wie wir etwas tun sollen. Und dazu gibt es genügend Abschnitte in der Bibel, die uns das aufzeigen. Paulus schreibt den Christen in Rom: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und auch hier merken wir, dass Paulus nicht davon spricht, dass wir erkennen sollen, was wir tun müssen. Dass wir das machen müssen, damit wir erkennen, ob ich jetzt den heiraten soll oder den anderen. Oder ob ich diese oder jene Arbeitsstelle nehmen soll. Es geht ihm darum, dass wir erkennen, was Gott gefällt, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Danach sollen wir streben. Wachstum im Glauben geschieht genau dadurch, dass wir in den kleinen Dingen des Lebens den Willen Gottes tun. Manchmal tun Menschen, und das sehen wir auch im Alten Testament übrigens, das habe ich jetzt nicht im Manuskript, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich mache jetzt den Link trotzdem. Im Alten Testament ist das ganz deutlich. Da wird das Volk Israel oft, sagt Gott, ihr seid mir, ihr betet zu mir, aber ich höre euch nicht. Das sagen wir natürlich nicht so gerne, wir sagen ja immer, Gott erhört Gebete, aber Gott sagt auch manchmal, dass er sie nicht erhört. Und warum erhört er sie nicht? Nicht, weil sie nicht den Willen Gottes getan hätten im Sinn von, dass sie den falschen Beruf gewählt hätten oder so etwas, sondern erhört sie nicht, weil sie ihre Sklaven nicht bezahlen und schlecht behandeln, weil sie lügen und betrügen. Deshalb hört er sie nicht. Sie tun den Willen Gottes nicht. Sie leben nicht wie Menschen, die zu Gott eine Beziehung haben. Um das geht es beim Willen Gottes. Und Wachstum im Glauben geschieht, wenn wir die kleinen Dinge tun. Wenn du betrügst, wenn du im Ehebruch lebst und dann betest du, Herr, zeige mir deinen Willen. Wisst ihr, was Gott sagt? Das hören wir dann natürlich nicht gern, das wollen wir nicht hören. Gott sagt, bring das in Ordnung. Und dann sprechen wir wieder miteinander. So geht das. Und wir können nicht alles tun, um meinen, denn Gott würde uns seinen Willen dann ein riesiges Ding kundtun, was er mit uns dann macht. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird alles entdecken, was nötig ist. Je mehr wir diesen Willen Gottes tun, desto mehr werden wir wachsen und die Führung Gottes in unserem Leben erkennen. Jesus sagt das einmal so: Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu, und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Anders gesagt, wenn ihr mit dem Geld, das mit dem Geld schon nicht sorgfältig umgeht, das ihr in den Händen halten könnt, denkt ihr dann, dass Gott euch viel, das viel wertvollere Gut anvertrauen wird? Nein, das wird er nicht. Und wenn ihr im Kleinen treu seid, sei es mit dem Geld oder mit dem, was ihr erkennen könnt, was Gott von euch will, dann wird euch Gott mehr anvertrauen. Gott wird euch tieferen Einblick in seine Gedanken schenken. Da kommen wir nicht drum herum. Es gibt kein geistliches Leben, das danach sucht, was ich tun soll, ohne das zu tun, was ich erkenne und merke, was Gott eigentlich will. Und das sind meistens Dinge im moralischen Bereich. Es gibt aus der Antike gibt es eine interessante Sache. Da hat ein römischer Konsul hat gefragt, was er mit den Christen machen soll, den Kaiser in Rom. Und dann hat dem Kaiser geschrieben, was die Christen so machen. Er hat sie ja verhört, oder? Und dann sagen die Christen, sie würden sich jeden Morgen früh treffen, um miteinander zu beten, dass sie an diesem Tag niemanden betrügen, niemanden belügen und so weiter. All solche Dinge. Ganz praktisches Glaubensleben. Wenn wir die Bibel nach dem Willen Gottes befragen, dann können wir die beiden hauptsächlichen Aspekte mit je einem Vers charakterisieren. Der eine Vers steht im Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier betont Paulus den absoluten Rettungswillen Gottes. Dieser Wille Gottes ereignet sich und wird für uns persönlich wirksam, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Der andere Vers, den Paulus an die Christen in Thessaloniki schreibt, lautet: Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Hier betont Paulus, wie wir leben sollen. Gott will, dass wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Gottes Wille zu erkennen ist viel einfacher, als wir uns das vielleicht vorstellen. Vieles, was uns wichtig scheint, ist für Gott nicht so wichtig und vieles, was uns vielleicht eher unwichtig erscheint, das ist Gott wichtig. Und natürlich gibt es im persönlichen Leben und im Gemeindeleben Situationen, in denen wir gerne wissen möchten, mit Recht, was wir tun sollen. Und natürlich dürfen wir Gott fragen, was sein Wille in dieser Angelegenheit sei. Doch das hat für mich viel mehr mit der Führung zu tun, wie uns Gott führt. Es hat mehr damit zu tun, was wir am nächsten Sonntag miteinander anschauen werden, wie höre ich Gottes Stimme. Etwas provokativ würde ich zum Schluss behaupten, dass wir 95% des Willens Gottes relativ leicht erkennen können, zumindest von dem, was wir für ein Leben als Christen brauchen. Solange ich nicht in einer Sünde lebe, kann ich nicht aus dem Willen Gottes fallen. Und vergessen wir nicht, dass Gott selbst uns unterstützt, damit wir seinem Willen entsprechend leben können. Paulus schreibt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Amen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns immer wieder Orientierung gibt, gerade auch in so komplexen Fragen, welches dein Wille ist. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, das immer wieder eine gewisse Nüchternheit zu haben, auch zu sehen, dass es gar nicht so kompliziert ist, dass es eigentlich einfach zu erkennen ist, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und dort, wo es nicht klar ist, findest du Wege, uns das zu zeigen, da bin ich überzeugt. Und ich danke dir einfach, dass dein Wille, uns Menschen zu retten, dermaßen stark war und ist, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, damit wir ewiges Leben bekommen. Amen.